Dankeschön. Alle gut gegessen, gestärkt? Gut. Dann können wir uns an das Thema wagen, Eltern und Kinder. Die PowerPoint hat diesen Titel, Herzliche Liebe kontra Generationskonflikt. Warum setze ich das so einander entgegen? Weil das große Ziel Gottes ist. Wenn wir die letzten zwei Verse aus dem Alten Testament lesen, Malachi 23, Kapitel 3, Verse 23 und 24, dann merken wir, welches Gewicht die Beziehung zwischen Eltern und Kindern hat. Hier heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. In anderen Worten, die Existenzberechtigung des Landes bestand darin, dass es eine herzliche Beziehung zwischen Vätern und Söhnen oder Eltern und Kindern gibt. Das ist ein für Gott unaufgebbares Ziel. Und für uns die Herausforderung, in unserer Zeit das zu leben. Kennt ihr den Begriff Generationskonflikt? Das ist etwas, was in aller Munde ist. Das ist quasi, wird für normal gehalten, denn Generationskonflikte gibt es, seit es Familien gibt, seit es Menschen gibt. Gibt es die sogenannten Generationskonflikte, Spannungen zwischen Eltern und Kindern, eigentlich seit dem Sündenfall. Vorher gab es noch keine Familie, die Kinder wurden nach dem Sündenfall geboren. Ja. Gibt es diese Konflikte? Was war Gottes Plan? Was wollte Gott mit Familie haben? Wenn wir die Bibel durchlesen, dann merken wir, dass Gott die Familie geplant hat als einen Ort der Erziehung zur Eigenständigkeit, zur Selbstständigkeit. Ein Ort, wo ein Kind formiert wird. Doch Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind oft spannungsgeladen. Das sehen wir durchweg in der Schrift, dass die Kinder nicht gleich sind wie die Eltern. Fallen euch irgendwelche Beispiele aus der Bibel ein, wo das so offensichtlich war? Jakob und Esau, die beiden Geschwister, ja? Ja, die Eltern haben ihre Kinder verschieden behandelt. Dann hat der eine der Zwillinge den Vater betrogen, um seinen Segen zu kriegen. Ja? Das waren spannungsgeladene Beziehungen. Er musste dann Flucht ergreifen, viele Jahre im Ausland bleiben, bevor er zurückkommen konnte. Also Eltern machen Fehler, Kinder machen Fehler. Ja? Noch mehr? Simson und seine Eltern, ja. Und dann seine Braut aus seinem verbotenen Volk, die schließlich ihn dann zu Fall bringt. Zuerst erblindet er geistlich, dann auch konkret, wortwörtlich. Josef, da ist Josef und der Vater, der ihn zum Lieblingssohn erklärt und das ist nicht gerade gesund für die ganze Familienkonstellation. Ja. Wie? Abraham und Isaac. Ja, ja. Der Vater und der Sohn. Ich versuche gerade dort herauszufinden, wo die Spannungen sind. Ja, der Vater geht mit ihm auf den Berg, ein Opfer bringen und er fragt, wo ist das Opfer und weiß nicht, dass er selbst das Opfer ist. Ja, und Abraham hat diesen Auftrag von Gott bekommen und er geht auf den Berg und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Was hat sich Abraham gedacht, als er den einzigen Sohn, den er hat, an die Verheißung Gottes gedacht hat, ich will dich zum Vater von Völkern machen? Wie?
Dein geliebter
seinen geliebten Sohn, ja, diesen von Sarah, den, mit dem die Verheißungen zusammenhingen. Ja. Also wir erfahren das im Neuen Testament, ja, sagt der Hebräerbrief, dass Abraham glaubte, dass er ihn auferwecken würde. Irgendwie würde Gott das schon wahr machen. Ja. Das ist interessant. Damals gab es noch keine Auferweckung, aber er glaubte schon daran. Ja. Gut, das ist eher ein positives Beispiel, ja, wo man nicht den Sohn vergöttert, sondern Gott bleibt Gott und der Sohn ist die Gabe Gottes und er ist bereit, sie auch auf den Altar zu legen. Ja. Oh ja, David und seine Söhne, das ist eine Geschichte. Ja. Wenn seine eigenen Söhne ihm nach dem Leben trachteten, ja, und ihn austricksten und verunglimpften, schändeten, alles, was nur ging, gemacht haben. Ja. Ja, also wir sehen, dass immer wieder gar nicht so einfach war. Was mich verwundert, auch zu sehen, dass es manchmal so einen schlimmen götzendienerischen Vater gibt und dann einen ganz frommen Sohn. Das gibt es auch, ja. Und umgekehrt auch, richtig guter König, aber sein Sohn macht alles, was nur geht, an abscheulichen Taten und Götzendiensten. Also das Verhältnis Eltern-Kinder, das ist immer eine Herausforderung gewesen. Ja. Nun wollen wir uns ein bisschen damit befassen. Ja. Gottes Plan ist also, ich setze die Kinder in die Familien erziehen ihn zu Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, auch wenn es oft spannungsgeladen ist. Die zentrale Botschaft, die haben wir gerade gelesen in Maleachi, ist diese: Gott möchte, dass Herzen zueinander gewendet werden. Interessanterweise fängt er auch mit den Vätern hier an, das sind ja diejenigen, die schon bewusster und weiser sind, diejenigen, die beides erfassen können, was das heißt, Eltern zu sein, was das heißt, Kind zu sein. Ein Kind kann auch nicht wirklich erfassen, was das heißt, Vater zu sein. Es ist halt nur noch Kind gewesen. Ja? Und deswegen sind die Väter zuerst gefragt, ihre Herzen den Kindern zuzuwenden. Und das werden wir als erstes uns ein bisschen anschauen. Und dann die Kinder aufgefordert, ihre Herzen ihren Vätern oder Eltern zuzuwenden. Und hier geht es um die innere Haltung. Gott will also unsere Herzen zu unseren Kindern wenden. Wie ist der Mensch? Der Humanismus behauptet, dass der Mensch im Kern gut ist. Er wird als gut geboren und wird von der Gesellschaft verdorben. Die Bibel zeigt auf, dass der Mensch als Sünder geboren wird und sein Herz verdorben ist. Ja, hier habe ich aus 1. Mose 8, 21, wir können auch 6, Vers 5 nehmen, vor der Sintflut, nach der Sintflut, das gleiche Urteil. Das Sinnen, alles Denken und alle Absicht des menschlichen Herzens ist böse von klein auf, von Jugend auf. Das ist die grundsätzliche Aussage Gottes über das Wesen des gefallenen Menschen. Wir sind von Grund auf böse und deswegen sind wir Egoisten. Wir als Eltern müssen an unserem Herzen arbeiten, um eine herzliche Beziehung zu unseren Kindern zu haben. Wie sieht das denn aus? Wie sieht unsere Beziehung zu Kindern aus bei einem natürlichen Menschen? Sehr oft sieht er die Kinder als sein Eigentum an. Das sind meine Kinder. Ich habe sie gezeugt, ich habe sie geboren, ich habe sie ernährt, ich habe sie bezahlt, finanziert. Sie gehören mir. Ich kann damit machen, was ich will. Was sie aus den Augen verlieren, dass die Kinder eine Leihgabe Gottes sind. Sie sind uns niemals gegeben zum Besitz, sondern sie sind uns gegeben als Leihgabe mit einer Aufgabe. Man sieht sie oft auch als Mittel zur Selbstverwirklichung. Ja, meine Kinder sind mein Stolz. Meine Kinder müssen die Schule gut machen, eine gute Ausbildung bekommen, gute Positionen. Sie sind mein Stolz. Sie sind Erfüllung meiner Träume. Das, was ich nicht geschafft habe, sollen meine Kinder schaffen. Das ist, was oft der Triebfeder ist von Eltern, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wie sie sie erziehen, von einem sündigen Herzen her. Es sind Personen, die man eher kontrollieren muss, statt sie freizusetzen. Tatsächlich gibt es Eltern, die der Überzeugung sind, dass die Kinder ihr Leben lang ihnen gehören und ihnen zur Verfügung stehen müssen und für sie da sein müssen, weil es sind ja ihre Kinder. Ich komme zuerst als Vater oder als Mutter. Dann beanspruchen wir gerne die Gebote, die Gott gegeben hat, dass man Vater und Mutter ehren soll und machen das zu unserem Recht, zu unserem Anspruch. Und dafür sind die Kinder ja da. Das ist so ein häufiger Fehler, dass wir einen Auftrag eines anderen zum eigenen Anspruch machen. Genauso, wenn es heißt, ihr Männer liebt eure Frauen und die Frauen sagen, das ist mein Anspruch, mein Recht, du musst mich lieben. Oder umgekehrt, ja, ihr, die Frauen respektiert eure Männer, dann fordert man das ein, erzwingt, nicht nur erkauft, sondern auch durch alle Mittel inklusive Bedrohung fordert man das ein. Bei den Kindern denkt man, dass man sie kontrollieren kann und soll, als kleine Kinder, als Teenager, als Erwachsene, als Verheiratete, als Väter und Mütter, dass sie immer noch mir als Vater oder als Mutter gehorchen müssen. Das ist das häufige Problem. Das Neue Testament spricht immer wieder davon, dass wir Eltern, spricht oft die Väter an. Und hier möchte ich nochmal diese Bemerkung machen. Oft denken die Väter, das ist die Aufgabe der Mütter. Die sind ja schließlich mehr mit den Kindern und zu Hause und ich bringe das Geld. Und die Mutter muss sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Die Bibel zieht immer den Vater zur Verantwortung für die Erziehung. Inwiefern die Frau oder die Mutter ihm dabei hilft oder viel davon übernimmt, das ist in der Verantwortung, bleibt in der Verantwortung des Mannes, des Vaters, so wie ich das hier in der Bibel immer wieder sehe. Die Aufgabe zur Erziehung ist quasi eine Gratwanderung, die man gehen soll. Das erkennt man aus zwei Bibeltexten, zum Beispiel Epheser 6, Vers 4. Hier heißt es, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also reizt sie nicht zum Zorn, aber zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 21, dort heißt es, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden oder damit sie nicht scheu werden oder mutlos werden. Dort, damit sie nicht zornig werden, hier nicht mutlos werden, damit sie nicht aggressiv und nicht depressiv werden. So zwischen diesen beiden Grenzen verläuft die Aufgabe, wie man Kinder erziehen soll. Und die Frage ist, wie Eltern Kinder zum Zorn reizen können oder was kann so diesen Reiz zum Zorn verursachen? Einmal sind es Forderungen, die man selbst nicht lebt. Wenn man vom Kind etwas fordert, was man selbst nicht lebt, das ist in der Regel dann ein Anlass zum Zorn. Das heißt, wir als Eltern, wir sind Vorbild. Unsere Taten sprechen lauter als unsere Worte. Ja, wir sind in Autorität, wir sitzen am längeren Hebel, wir können Druck ausüben als Eltern. Aber wirklich ausrichten unser Kind können wir nur so, wie wir leben. Forderungen, die man selbst nicht lebt, du musst alles aufessen oder du musst alles aufräumen und ich selber leiste mir das nicht zu tun, dann verursacht das oft Zorn. Oder Ungerechtigkeit. Ja, wenn man ein Kind ungerecht behandelt, man hat irgendwo einen Tadel gehört und hält ihn für berechtigt, bestraft seinen Sohn oder Tochter zu Unrecht, das verursacht Zorn. Ja, deswegen auch hier ist Aufmerksamkeit und langsam zum Zorn sehr wichtig. Oder Verbote ohne Erklärung, wenn man einfach verbietet, ohne zu erklären, warum das gut ist, was ist die Absicht, was ist das Ziel. Zu sagen, weil ich es bin, weil ich es gesagt habe, ist ein bisschen wenig. Ja. Dem Kind zu erklären, dass ich von Gott eingesetzt bin als Autorität für ihn, als Vater und bin verantwortlich vor Gott, das ist ein guter Weg. Aber zu sagen, ich bin dein Vater und du beleidigst mich, wenn du nicht tust, was ich dir sage, das kann dann auch schon Zorn heraufbeschwören. Oder Herabsetzung des Kindes, besonders in Gegenwart anderer, ja, wenn man das Kind einfach beleidigt, beschimpft. Wenn ich beide mithöre, wie ein Vater draußen im Garten seinen Sohn beschimpft, du bist so ein Dummkopf, aus dir wird nie was. Ja? Dann denke ich, das ist genau das, was Zorn verursacht. Ja? Wenn man das eigene Kind entwürdigt und es beleidigt, beschimpft. Ja, das war noch sehr sanft, was ich jetzt gesagt habe. Ich will nicht alle Worte in den Mund nehmen, die ich dann gehört habe und dann mit dem Vater geredet habe, ob er nicht zu viel riskiert, wenn er mit seinem Sohn jetzt so umgeht. Weil der Sohn lernt ja. Ja, dass es irgendwann die Zeit kommt, dass es dann alles so zurückkehrt. Ja. Was die Folge oft ist bei der Herabsetzung oder beim bei der Ignoranz, das ist die Mutlosigkeit. Also erzieht eure Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn, aber nicht so, dass sie mutlos werden. Wenn man es einfach unkommentiert lässt, wenn man sein Kind ignoriert, es macht was Gutes, es macht was Schlechtes, ich habe keine Reaktion, mir ist es egal. Das Kind wird entmutigt. Ja, wenn ich nur kommentiere, wenn ich irgendwo einen Fehler sehe, dann kann das auch zur Entmutigung führen. Wenn ich niemals Dinge, die er richtig macht, lobe, nicht kommentiere, nicht bestärke, nicht feiere, aber immer sehr genau und sehr nachhaltig seine Fehler kommentiere, dann kann das genauso ein Kind zur Mutlosigkeit führen. Also die Generation meiner Eltern hatte dieses Prinzip, nicht geschimpft ist Lob genug. Das glaube ich nicht, dass es so ist. Ja, das heißt, wenn nicht geschimpft wurde, dann war alles sehr gut. Das kann man auch ruhig sagen. Die Angst davor, das Kind könnte stolz werden, wenn ich es lobe, die können wir ruhig loslassen. Die Kinder brauchen eine adäquate Reaktion zu allem, was sie tun. Und das ist es, was eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern stärkt. Und das Kind merkt, meine Eltern sehen mich, sie beobachten mich, ich bin ihnen nicht egal und sie reagieren. Dann ist auch ein Tadel eine Wohltat. Ja, wenn es aus der Aufmerksamkeit und aus dem zugewandten Herzen heraus geschieht. Warum ist es überhaupt nötig, zu erziehen? Warum sagt Apostel Paulus, die Väter, erzieht eure Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn? Auch hier müssen wir wieder mit der ich gucke gerade, wo wir jetzt sind. Ja, wie funktioniert jetzt das umgekehrte Herz von Eltern? Wie nimmt es die Kinder wahr? Kinder sind Gottes Leihgabe. Wir nehmen sie gerne an. Es ist Ausdruck des Wohlwollens Gottes, wenn er uns Kinder schenkt. Es ist Gottes Geschenk, Gottes Gabe, die uns anvertraut wird. Wir haben ein Ziel, einen Auftrag, sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Und das hat diese zwei Komponenten. Da könnten wir noch mal zwei Tage damit verbringen. In der Zucht und Ermahnung des Herrn, das sind zwei Seiten der Erziehung, die zusammengehören. Ermahnung im Herrn bedeutet, dass ich dem Kind erkläre, Gottes Beziehung zu ihm erkläre, Gottes Willen erkläre. Also ich erkläre nicht nur, was er richtig machen kann, sondern auch, warum es richtig ist, wie das mit Gott zu tun hat, was ich meinem Kind beibringen will oder was ich von dem Kind erwarte oder was ich an Gehorsam einfordere. Warum ist es wichtig für das Kind, den Gehorsam zu lernen? Warum ist das in der Perspektive Gottes wichtig? Also die Ermahnung, das Gespräch, das sich hineindenken in die Kinder, das ist der Hauptanteil der Erziehung. Deswegen hat Gott im Alten Testament auch schon gesagt, dass die Väter ihre Kinder unterweisen sollen beim Sitzen, beim Stehen, beim Gehen, beim Hinlegen, beim Aufstehen. Im Prinzip rund um die Uhr soll man ihnen den Willen Gottes erklären. Ja, das ist unsere große Aufgabe, das zu vermitteln. Nun, das Kind ist im Gegensatz zur humanistischen Vorstellung nicht als guter Mensch geboren, sondern ist in dieser gefallenen Welt geboren. Und dafür drückt es so aus, in Sünden bin ich geboren, in Sünden hat mich meine Mutter empfangen. Von Geburt an habe ich das sündige Fleisch in mir und die Neigung zur Sünde. Das ist die natürliche Neigung des Menschen, sein natürlicher Zustand. Der Hang zum Bösen sitzt in ihm. Das hat Gott selbst so bewertet. Wie soll die Erziehung jetzt helfen? Also Kinder sind ja auch verschieden. Manche Kinder fordern lautstark ein, das, was sie wollen. Und man nennt das ein willensstarkes Kind. Ich glaube, das ist ein falscher Begriff. Das ist ein luststarkes Kind. Es will unbedingt die Lust befriedigt haben. Und der Wille ist zu schwach, um gegen diese Lust anzutreten. In der Erziehung geht es darum, den Willen des Kindes zu stärken, gegen seine Lust anzutreten, gegen seine Lust zum Bösen, zum Negativen anzutreten. Da braucht es eine Hilfestellung. Ja, und hier dient sowohl die Ermahnung dazu, als auch die Zucht. Zucht ist das gleiche Wort, was wir in der Pädagogik benutzen. Im Grunde genommen geht es um die Erziehungsmaßnahmen, die dem Kind helfen, richtige Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Die können ganz verschieden sein. Es muss erleben, dass das, worauf es Lust hat, nicht wirklich lustvoll ist. Es muss erleben, dass das, was ich da unbedingt will, dass es Verlust bedeutet. Ja, entweder man verbindet es damit, dass etwas, was ihm wichtig ist und gut ist, dann nicht mehr zugänglich ist, oder dass es Schmerz mit sich bringt. Das, ich weiß, das ist ein sehr umstrittenes Thema, gerade bei uns im Land. Jeder Pädagoge kriegt jetzt, wird hellhörig. Zucht bei Kindern, Erziehungsmaßnahmen, welche auch immer, die ein bisschen darauf auf Gewalt aussehen. Die Bibel unterscheidet sehr wohl zwischen Misshandlung eines Kindes und Erziehung eines Kindes. Es gibt gute einschlägige Bücher, die das gut erklären. Kinderherzen erziehen, da könnt ihr es nachlesen. Oder Papa sein, Mama sein bei Paul David Tripp. Der ist gut und eingängig und auch ziemlich praktisch erklärt, wie man Kinder erziehen kann im Sinne Gottes, auch züchtigen kann im Sinne Gottes. Wenn es mir nicht wehtut, mehr wehtut als dem Kind, egal welche Erziehungsmaßnahmen ich ergreife, dann ist es schon falsch. Ja, es geht nicht darum, dass ich meinen Willen durchsetze oder meinen Zorn loswerde. Das ist immer Misshandlung. Aber wenn ich mich für das Kind einsetze und ihm helfe, in seinem Leben richtige Entscheidungen zu treffen, dann werde ich nicht den Zorn hervorrufen, sondern dann wird die Liebe umso größer. Wir haben in unserem dreijährigen Trainingsprogramm auch ein Modul, wo es um Eltern und Kinder geht. Und nach so einem Modul kam ich nach Hause und fragte meine Kinder, die alle schon über 30 sind, wie war das denn, wie wir euch erzogen haben? Wie waren die Maßnahmen, die wir ergriffen haben? Wie ist es bei euch angekommen? Ich wollte einfach mal von Ihnen hören. Ja. Zwei unserer Töchter sind selbst Lehrerinnen inzwischen. Ja. Also sie haben die Pädagogik gelernt und wissen, wie die Gesetzeslage dazu ist. Aber dann sagt uns unsere jüngste Tochter, ja, ich habe schon einiges abgekriegt, aber ich habe das auch bitter gebraucht. Ich bin dankbar dafür. Ja. Kinder sind ja alle verschieden und gehen verschieden auch durch die Entwicklungsstadien, durch die Pubertät auch. Und die älteste Tochter, da haben wir gar nicht gemerkt, dass es Pubertät gibt. Die war immer sehr so gesprächig. Sie konnte mit einem Jahr schon in Sätzen reden und unterhielt sich mit Vorliebe mit älteren Menschen, so mit 2, 3 Jahren. Das war interessant, wie kommunikativ sie war. Und da war das gar nicht so auffällig. Und dann die zweite Tochter, die war sehr sachlich und konnte die Dinge sehr gut durchdenken. Und dann kamen die Zwillinge und da haben wir gemerkt, es gibt auch andere Kinder. Die sind so agil wie 3 Einzelkinder, wenn sie zu zweit sind. Und speziell die Jüngste, die Tochter, die hat uns dann gezeigt, was Pubertät ist. Und da hat sie uns sozusagen an die Grenzen geführt, an die Grenzen gebracht. Und ich habe damals meine Frau auch gesagt, wenn sie ganz am Ende war, sag, Schatz, wenn diese Energie einmal in richtige Kanäle kommt, dann wird es gut. Aber in der Zeit, da dabei zu bleiben, bei allen Herausforderungen, die auf dich als Vater oder Mutter zukommen, liebevoll und konsequent zu sein und zu bleiben, ja, das ist sehr herausfordernd. Und da haben wir auch genug Fehler gemacht selbst. Also wenn ich hier davon rede, dann nicht, weil ich alles richtig gemacht habe und gut gemacht habe, sondern trotz all meiner Fehler und möchte ich mit euch dann teilen. Da gab es auch Situationen, wo ich im Zorn reagiert habe. Dafür muss ich dann um Vergebung bitten. Das ist eine Fehlreaktion. Ja. Wenn ich im Zorn irgendetwas unternehme, eine Zuchtmaßnahme oder Entscheidung treffe oder eine Einschränkung, wie auch immer es gemeint war. Ja. Aber sie konnte das sehr gut einordnen. Sagt sie, bei meinem Temperament wäre ich ja draufgegangen, wenn ich da nicht so entschlossen mich im Rahmen gehalten hättet. Heute ist sie in Pakistan Missionarin und dann denke ich, okay, wenn jemand in die Mission geht, vielleicht braucht man da so eine Stirn mit dem Kopf durch die Wand, dann haben wir es halt diese Stirn trainieren müssen. Ja. Ihr Zwillingsbruder fand es gar nicht nötig, irgendwo sich groß durchsetzen zu müssen, war ja genug Freiheit da. Also wir haben immer wieder ihnen die Entscheidung überlassen, wenn es darum ging, eine weise Entscheidung zu treffen, Erklärung gegeben und sagen, und jetzt entscheide. Und dann ist es manchmal so, dass die Kinder betteln darum. Entscheidet ihr, sagt, was ich machen soll. Aber es ist sehr gesund, wenn man gerade erwachsen werdende Kinder auch die Entscheidung überlässt und sie dann ihre eigene Erfahrung machen und dann eine eigene Werte bauen können. Vorbild ist hier auch unser himmlischer Vater. Ja. Er erzieht uns auch. Und der Hebräerbrief schildert das. Kapitel 12. Ab Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aus Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Achtet mal auf das Trostwort. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und versage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Unecht oder andere Besitzer, Bastarde. Ja. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns nicht viel mehr vor dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also auch hier ist unser himmlischer Vater unser Vorbild in der Zucht und der Mahnung, hat das uns vorgemacht. Weil wir nicht selbst nicht so perfekt sind wie unser Vater, himmlischer Vater, müssen wir hier auf der Hut sein und vorsichtig sein, dass unser Herz uns nicht betrügt und wir nicht aus Egoismus, aus Zorn, aus verletztem Stolz heraus unsere Kinder erziehen oder züchtigen. Das ist unsere große Gefahr. Wie sieht echte Liebe in der Praxis aus? Einmal ist sie voraussetzungslos. Die Kinder müssen wissen, dass wir sie lieben, egal was. Also Kinder, die Gott mir anvertraut hat, die liebe ich nicht, weil sie gut aussehen oder etwas gut können oder die Schule gut machen oder guten Beruf haben, besondere Spezialisten sind. Nein, ich liebe sie, weil sie meine Kinder sind. Bedingungslos. Sie müssen das sich nicht ergattern, sie müssen es sich nicht verdienen, ja, dass ich sie liebe, sondern ich liebe sie. Ja, und ich liebe sie erwartungslos. Das heißt, ich liebe euch und ihr müsst mir das zurückzahlen. Ja? Das ist ein Kredit, den ich euch gebe und dann müsst ihr es mir zurückgeben. Wie könnt ihr nur vergessen, wie ich mich für euch investiert habe und aufgeopfert habe? Wisst ihr, wie viele schlaflose Nächte ich hatte? Wenn man anfängt, so Druck auf die Kinder aufzubauen, das spricht nicht von Liebe. Das spricht davon, ihr wart schwer genug für mich und jetzt will ich was dafür zurückhaben. Aber die Liebe, sie ist bedingungslos, sie ist erwartungslos. Bei unserer Tochter war es jetzt so, wenn sie nach Pakistan gehen und das für lange Zeit, so zumindest wie sie geplant haben, der Herr entscheidet ja immer letzten Endes. Aber wenn man sie fragt, für wie lange geht ihr hin, sagen sie erstmal für 20 Jahre und dann mal gucken. Das bedeutet, das ist eine lange Zeit. Und da kamen sie auch mal zu uns Eltern und fragten, ob wir das okay dafür geben, denn sie kennen das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, das heißt im Alter sich um sie kümmern und für sie da sein. Wenn wir so weit weg sind, können wir das nicht mehr tun. Ja? Nicht so tun. Ist das okay für euch, dass wir gehen? Ich habe gesagt, nein, nein, ihr Kinder gehört uns und ihr müsst hier bleiben, bis wir sterben. Nein, Scherz. Es ist gut für die Kinder, diese Gedanken zu haben und falsch von uns das einzufordern. Wie? Die Enkel müssen sie da lassen. Da oder hier? Ja. Das bedeutet auch, ne, dass man nicht so Zugang zu den Enkeln hat. Ja, erwartungslos bedeutet tatsächlich, dass sie nicht irgendeine Hypotheke noch offen haben und uns irgendwie was schuldig wären. Ja. Sondern wir investieren uns in sie, in ihr Leben und solange wir können, stehen wir dazu. Was die Pflicht der Kinder ist, das ist das andere Kapitel, dazu kommen wir noch. Diese Liebe sollen wir zeigen. Und ich denke, wir sind oft zu karg in unseren Worten, auch zu sagen, dass wir unsere Kinder lieben. Ich weiß, das ist die schwächste Form der Liebesbekundung, wenn man sagt. Und doch ist sie sehr wertvoll. Wenn sie verbunden ist mit den lebendigen Beweisen, dann ist sie umso wertvoller. Ein Kind zu sagen, dass man es liebt, dass man es schätzt, dass man sich an ihm erfreut, ist sehr gut. Gott macht das auch so. Wie oft haben wir es in der Bibel, haben wir heute und gestern gelesen, Gott ist Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, wie sagte Jesus, ich habe euch so sehr geliebt und wollte gerne euch unter den Flügel versammeln, aber ihr wolltet nicht. Gott bekennt seine Liebe am laufenden Band, auch in Worten. Ja. Deswegen können wir von ihm lernen und das auch mit unseren Kindern machen. Sparen wir nicht damit. Ja. Das ist sagen wir, die einfachste und die kostengünstigste Variante, Liebe zu zeigen. Und damit sollten wir nicht sparen. Unsere Kinder sollten auch in den Ohren haben, dass wir sie lieben. Aber auch es zeigen. Worte allein bleiben hohl, wenn man es nicht auch erlebt. Und hier habe ich noch einige wenige Aspekte. Zeit widmen, Zeit haben für Kinder. Es gab in meinem Leben auch Zeiten, wo ich kaum zu Hause war. Als ich fertig war mit dem Studium, wollte ich eigentlich noch so einen medizinischen Beruf machen und doch habe nie gedacht, dass ich Vollzeit arbeiten werde im Reich Gottes. Aber dann hatte ich ein Jahr vor Observierung eine Einladung, in einem Missionswerk zu arbeiten in Vollzeit. Kurz vor der Observierung dann als Ältester eingesetzt zu werden in der Gemeinde. Und so war mit Observierung und Umzug war ich dann in beidem drin, Vollzeit im Missionswerk. Vollzeit im Missionswerk bedeutet, das ist Tag und Nacht und dann ehrenamtlich in der Gemeinde. Das ist, was noch übrig bleibt von Tag und Nacht. Und dann habe ich auch noch die Jugend übernommen, weil ich 2 Jahre ohne Jugendleiter war. War schwierige Zeiten bei uns in der Gemeinde damals. Und so war ich immer weg. Ich kam nach Hause, die Familie schlief schon, ich ging, sie schlief noch. Ich habe dann versucht, einen Abend in der Woche und einen Samstag im Monat zu Hause zu sein. Und das hat meistens nicht funktioniert. Wir hatten ein Kind bei der Absolvierung, und dann hatten wir 2 und dann hatten wir 3 und 4. Das waren nur 8 Minuten lang 3 Kinder und dann war das 4. Kind da und 4 Vorschulkinder und ich nie da. Und ich habe es lange nicht, Zeit nicht gesehen, was ich da eigentlich anstelle. Bis Gott eingegriffen hat, ich wurde gekündigt im Missionswerk und war dann zu Hause. Ich war so dankbar für diese schreckliche Kündigung, weil sie meine Familie gerettet hat, unsere Ehe. Weil meine Frau war schon in den letzten Zügen, am Ende der Kräfte. Und die Kinder wuchsen quasi ohne Vater auf. Das kann nicht im Sinne Gottes sein. Er vertraut uns die Kinder nie dafür an, damit wir sie so ohne uns aufwachsen lassen. Und ich habe 1 Jahr lang dann arbeitslos gemacht, um alles wieder aufzubauen und eine neue Grundsätze zu finden, wie ich dienen und Familie miteinander in Einklang bringen kann. Und seit damals ist der Donnerstag mein Sabbat. Ich habe verstanden, Wochenende werde ich nicht frei haben, weil wir arbeiten, wenn die anderen frei haben. Also habe ich den Donnerstag seit 30 Jahren, der so der Sabbat ist und damit als so mein Tabutag für Termine. Da bin ich zu Hause und ich habe es schnell verstanden. Es ist nicht nur wichtig, dass ich zu Hause bin, so geografisch, biologisch, sondern dass ich mit meinem Kopf da bin, mit meinem Herz da bin. Und das, ich habe es dann gelernt, wirklich alles andere auszublenden und zu Hause zu sein und mich wirklich mit den Kindern und mit der Frau und mit allen Dingen, die zu Hause nötig sind, zu befassen. Und ich bin so dankbar, dass Gott damals so eingegriffen hat, dass ich relativ früh genug, das älteste Kind war schon 5, dann 3 und dann waren die Zwillinge waren schon 1 Jahr alt. Dann konnte ich mich ein bisschen mehr daran teilnehmen, wie die Kinder aufwuchsen. Diese Frage, wie mache ich das? Was hat Priorität? Hat Familie Priorität? Hat Gemeinde Priorität? Hat mein Beruf Priorität? Finde ich einfach falsch gestellt. Man kann das nicht in Prioritäten behandeln, weil jeder dieser 3 Bereiche kann mich voll in Anspruch nehmen. Ich sage, das ist meine erste Priorität, kann ich 24/7 darin investieren. Ja. Alles andere vernachlässigen. Ich werde herausgefordert sein, immer die Balance zu halten. Ja. Dass ich das im Laufe des Lebens einmal in Balance halte. Wenn die Kinder klein sind, brauchen sie regelmäßig Zeit. Ja. Da muss ich mein Leben so einrichten, dass ich regelmäßig Zeit mit Kindern habe. Wenn sie so in die Pubertät kommen, brauchen sie dich nicht ständig. Aber es gibt ganz bestimmte Zeiten, wo sie dich jetzt brauchen. Da muss man sich so einrichten, dass man dann sagen kann, jetzt ist Familie dran, alles andere zur Seite. Dass man dann zur rechten Zeit die Zeiträume hat, und sich freischaufeln kann oder auch schmerzlich etwas streichen kann, weil jetzt ist mein Sohn, meine Tochter, meine Familie dran. Da gibt es eher solche Krisensituationen und Momente, die genutzt werden sollen, weil morgen ist das vorbei. Morgen ist es dann zu spät, ist es schon. Die nächste Gelegenheit ist da und du konntest dich nicht in deine Familie investieren. So wird es je nach Lebensphase verschieden aussehen, diese Balance, wo ich mehr Zeit oder regelmäßig oder spontan Zeit brauchen werde. Und da müssen wir immer tuchfühlig mit dem Herrn und mit den Kindern bleiben. Was ist jetzt dran, was ist jetzt nötig? Wenn unser Herz ihnen zugewandt sein wird, werden wir es herausfinden. Also Zeit, Aufmerksamkeit, auch Interesse für das, was die Kinder beschäftigt, was sie interessiert, auf dem Laufenden bin, was ist, womit befassen sie sich gerade, wofür interessieren sich, was geht ab in ihren Köpfen, in der Schule, in Freundeskreisen. Das ist, was Liebe deutlich macht, Liebe zeigt. Und schließlich Liebe es. Ein glaubwürdiges Vorbild ist stärker als jeden noch so gute Wort oder noch so gute Rede, noch so gute Weisheit, die wir den Kindern erzählen, ist es einfach, das selbst zu leben. Den Satz kennt ihr auch, ja? Das, was du machst, redet so laut, dass ich nicht mehr höre, was du sagst. Deswegen unsere Lebensweise, unser Umgang in der Ehe miteinander, mit anderen Menschen, mit Leuten, die zu Gast bei uns sind, die sind ein sehr gutes Erziehungsmittel, das unabsichtlich, aber sehr stark läuft. Ja. Daran lesen die Kinder viel ab. Einige praktische Schritte, die habe ich schon genannt. Ja. Denke dich in dein Kind hinein, investiere dich Zeit, Kraft, Geld, Gebet, vor allem das Gebet für die Kinder, das Gebet mit den Kindern, bringt sehr viel. Wenn die Kinder erleben, wie die Eltern mit Gott reden, auch in guten Situationen, kritischen Situationen, wenn sie selber leiden oder unter Druck stehen, wie sie mit Gott reden, das ist eine so gute Erziehung für die Kinder, wie sie mit Gott umgehen können und ihren Glauben leben können. Vergib, das ist auch etwas, was Gott uns geschenkt hat als Möglichkeit, um angeknackste Beziehungen zu bessern, vergeben zu dürfen. Wir haben so eine Vergebung bekommen von Gott, dass sie nie übertroffen werden kann. Niemand kann uns so viel antun, wie ich Gott angetan habe. Deswegen ist das Gleichnis vom Schatzknecht für mich so ein kostbares Ding. Als ich das erste Mal so mir gründlich anschaute, exegesiert und zu predigen, hat mich dann am Ende so diese Aussage geschockt. So wird auch Gott euch nicht vergeben, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, jeder seinem Nächsten. Ich dachte, ist das echt so, ja, dass Gott meine Vergebung bindet das daran, wie ich vergebe? Kann das sein? Was macht man da? Man sucht, gibt es noch Aussagen dazu? Ausgerechnet bei Vater Unser. Ne? Das Vater Unser wird so berichtet und dann Amen. Und dann heißt es, noch ein Nachsatz von Jesus, so wird auch Gott euch nicht vergeben, wenn ihr nicht vergebt eurem Nächsten. Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also wir nennen den Maßstab für Gott, vergib mir so, wie ich vergebe. Ja, das steht Vater Unser so. Also, wow, das ist ja echt eine herausfordernde Geschichte. Also ich will nicht riskieren, Gottes Vergebung zu verlieren. Das ist viel schlimmer, als wenn ich jemandem vergebe, die Schuld, die er gegen mich hat. Und weil ich so eine Vergebung bekommen habe, habe ich jetzt den Luxus, ich darf vergeben. Ich dachte, vergib mir, ich muss es nicht sammeln. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie lässt sich nicht erbittern. Warum? Weil sie vergeben kann. Und in der Familie werden wir sehr viel Gelegenheiten haben, Vergebung zu üben. Im Laufe des Lebens gibt es so viele Gelegenheiten, wo wir vergeben müssen, unseren Kindern, und wo sie uns vergeben müssen. Ein negatives Beispiel, hier sind Eli und seine Söhne. Eli hat sich nicht wirklich investiert in seine Söhne. Sie haben schwere Verfehlungen gehabt und er hat einfach nur ganz schwach gesagt, ach nicht doch, meine Söhne, was werden die Menschen sagen? Ja, und sie haben schwer gesündigt im Tempel, beim Opfer, beim Dienst für Gott, beim Dienst als Priester, sodass der Herr ihnen das Leben nehmen musste. Das heißt, wenn wir verzichten darauf, unsere Kinder zu erziehen, dann muss Gott eingreifen. Wir leben in einem Zeitalter, wo die meisten Eltern aus der Zeit der antiautoritären Erziehung kommen. Meine Generation hier in Deutschland, die nach dem Dritten Weltkrieg erzogen wurde, ist ja gezeichnet durch die antiautoritäre Erziehung. Der Missbrauch der Autorität im Dritten Reich führte zu einer Gegenseite, jede Autorität zu leugnen, jede Autorität abzubauen, inklusive Autorität der Eltern. Also sind Kinder antiautoritär aufgewachsen. Das heißt, man hat sie nicht erzogen. Man hat ihnen nicht geholfen, gegen die eigene Lust sich durchzusetzen und das Leben aufzubauen. Die Folge ist dann meistens, weil jeder seine Züchtigung braucht, dass es dann Erzieher machen, im Kindergarten oder Lehrer in der Schule oder dann Wächter im Gefängnis, die dann die Züchtigung übernehmen müssen, unseren Kindern beizubringen, wie man lebt. Ich habe vor kurzem auf eine Seite geschaut, so eine Plattform, wo die Psychotherapeuten ihre Dienste anbieten und lese dann, wie sie ihren Dienst sehen und merke, das sind ja lauter Leute, die das machen, was die Eltern den Kindern geben sollen. Sie helfen den erwachsenen Menschen zu leben, die einfachsten Dinge des Lebens zu lernen und einigermaßen zu funktionieren und in der Gesellschaft zu bestehen. Was ist das für eine Katastrophe, in der wir heute leben? Eltern, die keine Erziehung genossen haben, wissen nicht, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Und die sind so aufgeschmissen und deswegen oft so verwirrt, so destruktiv, dass irgendjemand anders sie erziehen muss. Man braucht eine Ganztagsschule, man braucht Therapeuten, man braucht Erzieher, man braucht Wächter, um dann sie einigermaßen im Lot zu halten. Wir Eltern haben die Aufgabe, unsere Kinder mit der Autorität, die Gott uns gegeben hat, zu erziehen und ihnen zu helfen, im Segenskreis Gottes zu bleiben. Wenn wir Gehorsam von Kindern erwarten oder ihnen Gehorsam beibringen, dann helfen wir ihnen, das Leben zu lernen. Sie werden es im Kindergarten brauchen, in der Schule brauchen, im Beruf brauchen, in der Gesellschaft brauchen, dass man sich gut einfügen kann. Nur wer gelernt hat, zu gehorchen, kann auch gut führen, kann auch ein guter Leiter sein. Deswegen erziehen wir die Kinder nicht willenlos und nicht mutlos, sondern wir verhelfen ihnen zu einem klaren und festen Stand, dass sie mit ihrem Willen sich bei der Lust durchsetzen können und dann ein wertvoller Teil auch der Gesellschaft werden. Oh Mann, ist das wahr? 1 Uhr. Wir wollten noch Zeit haben für Fragen und Antwort. Seid ihr noch interessiert an dem, was Gott will unsere Herzen zu unseren Eltern wenden, das auch noch zu hören? Wer hat noch Eltern? Werden wir mal sehen. Oder doch, so einige. Ja?
Mach es kurz.
Schnelllauf. Ich lese. Teil 2. Gott will unsere Herzen zu unseren Eltern wenden. Eltern sind von Gott als Autorität eingesetzt. Es ist das 5. Gebot, wo es verankert ist, das Grundgesetz Gottes. Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst auf Erden. Nach Missbrauch von Autorität, antiautoritäre Haltung, doch Gottes Ordnung schützt Familie und Gesellschaft. Gehorsam ist eine Lebensschule gegen unsere Natur. Das Herz ist zu Bösen geneigt. Wir lernen aus Gehorsam doch das Richtige zu tun. Hilft, Lust zu überwinden. Jeder natürliche Mensch ist ein Sklave seiner Gedanken und Wünsche. Und diese Lust zu überwinden, hilft die Erziehung. Unterordnung ist Grundlage für Führung. Und wenn wir das Buch der Sprüche lesen, das Salomo für seine Sprösslinge geschrieben hat, dann merken wir dort, dass es Gehorsam zu Weisheit führt, bringt Weisheit. Wie sieht Elternehren praktisch aus? Dass man mit ihnen respektvoll redet, auch in Konflikten. Manchmal kam ein Teenager zu Gespräch, sagt, was soll ich machen? Meine Eltern verbieten mir alles, ich darf gar nichts. Ja, und sie denken anders. Sie sind ja vor vorigen Jahrtausend, heute ist alles anders. Ja. Dann sage ich, deine Eltern haben eine schwierige Aufgabe. Also auf der einen Seite dich zu schützen vor schwerwiegenden Fehlentscheidungen, auf der anderen Seite die Eigenständigkeit zu geben. Ja. Und wie entscheiden sie, wie viel dürfen sie dir Freiraum geben, ohne Gefahr zu laufen, dass du dir das Leben verbaust? Ja. Sie gucken, wie verlässlich du bist, wie verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst du bist. Wie gehst du mit deinen Versprechen um? Hältst du dich an deine Versprechen? Wie gehst du mit deiner Zeit um, mit deinem Geld, mit deinen Pflichten? Je zuverlässiger du bist, desto mehr Freiraum werden sie dir geben. Und vor allen Dingen, wenn du anderer Meinung bist oder denkst, du bräuchtest etwas, dann rede einfach respektvoll mit ihnen. Ja. Rede aber mit ihnen. Ignoriere sie nicht einfach, schon gar nicht Geschrei, nicht herabwürdigend reden, rede respektvoll. Das gehört übrigens auch zu einem Erwachsenen. Je respektvoller du bist, desto reifer bist du. In den meisten Fällen hat das gut geholfen, aber das ist ja auch, wohin die Eltern die Kinder bringen wollen. Ne? Auch gut über sie zu sprechen, ja? Über die Eltern, das bedeutet sie ehren, nicht verächtlich und mit Rufmord mit ihnen über sie reden, für sie sorgen im Alter, nicht versuchen, das fromm zu umgehen, wie das damals die gesetzestreuen Pharisäer versuchten, wenn das, was den Eltern zukommen sollte, du einen Tempel opferst, dann brauchst du nicht mehr. Sagt Jesus, nee, hier braucht man auch eine Balance. Du kannst nicht auf Kosten deiner Pflicht den Eltern gegenüber der Mission oder dem Werk Gottes dienen. Hier ist deine Pflicht ebenso gefragt. Wege zur Versöhnung der Generationen beginnt immer im Herzen, durch Gottes Geist. Hesekiel sagt, hat es angekündigt und Jesus hat es gebracht, ein neues Herz, das er uns gegeben hat. Und nun können wir anders mit unseren Eltern auch umgehen. Praktische Wege, Zeit füreinander nehmen. Je erwachsener die Kinder werden, desto weniger Bedarf haben sie an Zeit mit Eltern zu verbringen. Und dann ist es eine bewusste Entscheidung. Ich will aus Respekt zu meinen Eltern mit ihnen mehr reden. Besonders wenn die Leute heiraten, erstmal haben sie sich und brauchen die Eltern gar nicht. Meistens erst, wenn die Kinder kommen, dann merken sie, na, vielleicht wäre doch interessant, wie haben sie das gemacht mit uns, mit kleinen Kindern. Und dann kommen wir wieder in Kontakt. Aber das ist Eltern ehren. Es ist weniger finanzielle Unterstützung nötig wie damals. Das war damals die Rente quasi. Heute sind die alten Leute in der Regel durch die Rente versorgt. Immer weniger, aber immerhin. Aber die Frage ist, was brauchen die Eltern? Sie brauchen Gemeinschaft, zuhören ohne zu verurteilen, Gebet füreinander. Ich schätze das sehr, auch bei uns in der Gemeinde. Es war immer unser Anliegen auch, bei den Pastoren generationsübergreifend zu arbeiten, ob es der Gottesdienst ist, ob es die Musik und Gesang ist, ob es die Dienste sind, dass wir generationsübergreifend arbeiten. Wir haben heute 8 Pastoren, der Älteste ist 65 und der Jüngste ist 25. Und von jedem Jahrzehnt gibt es mindestens einen, dass man generationsübergreifend von der Leitung her auch in der ganzen Gemeinde arbeitet. Das ist durch das Gebet füreinander und durch die Zusammenarbeit, dadurch, dass wir einander wirklich ernst nehmen und schätzen, gut möglich. Das ist auch ein Vorleben. Auch, dass die Jugend regelmäßig die 60 plus einlädt, um einfach einen Nachmittag zusammen zu haben. Da kommt ein anderer von einem Jugendlichen, von einem Älteren und entsteht eine wirkliche Liebe zueinander. Gemeinsamer Glaube als nicht als Band, sondern als Band. das uns zusammenhält und die Konflikte im Licht Gottes lösen. Das ist der praktische Weg, auch wie man bei Meinungsverschiedenen oder Konflikten vorgeht, im gegenseitigen Respekt darüber reden, einander verstehen und zueinander finden. Gemeinde ist eine erweiterte Familie. Oh, habe ich vergessen zu klicken. Gemeinde ist eine erweiterte Familie. Die Älteren sind wie geistliche Väter und Mütter. So schreibt Paulus an Timotheus, wie er Ältere behandeln sollen wie Väter. Er selber bezeichnet sich als geistlichen Vater, der geistliche Kinder hat. Jüngere lernen, sich anleiten zu lassen und lernen auf diese Weise auch andere anzuleiten. Nur jemand, der durch diese Erfahrung gegangen ist, kann auch gut anleiten. Ziel ist herzliche Liebe statt Generationsspaltung. Herr, wende unsere Herzen zueinander. Familien, Gemeinden, Generationen ist unser Gebet.